Ja, guten Morgen und willkommen zur Predigt Nummer 2 in unserer Reihe über den Heiligen Geist. Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Wochen darüber zu sprechen, was der Heilige Geist im Leben von Menschen so alles macht. Und ich weiß nicht, wenn es jetzt deine Aufgabe gewesen wäre, zu bestimmen, was kommt hier so alles dran, womit du da angefangen hättest, ja. Manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und sie sagen, ich will mich mal mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dann ist eigentlich so das Erste, womit man anfängt, so die Gaben des Heiligen Geistes. Ja, das finden wir meistens ziemlich spannend, ja, weil das ist irgendwie so was, kann man erleben oder wie auch immer. Und das ist auch sehr wichtig, aber tatsächlich glaube ich, dass es Dinge gibt, die der Geist Gottes wirkt, die sind nochmal sehr, sehr, sehr viel wichtiger. Und deswegen möchte ich heute anfangen mit dem Allerwichtigsten, was der Geist Gottes wirkt in uns. Ich möchte dazu lesen aus Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Soweit dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Es geht auch noch so ein bisschen weiter. Aber es reicht fürs Erste. Ein Gespräch, das von einem Thema dominiert wird, nämlich von einer Wirkung des Heiligen Geistes, die neue Geburt. Und wir wollen anhand dieses Gesprächs, auch anhand anderer Bibeltexte, diese neue Geburt, von der Jesus auch hier spricht, in den Blick nehmen und entdecken, was der Geist Gottes hier eigentlich meint. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, anhand deren wir das auch so durchgehen wollen. Erste Frage ist: Wer braucht eigentlich eine neue Geburt? Das zweite ist: Warum ist eine neue Geburt eigentlich notwendig? Drittens die Hauptfrage: Was ist die neue Geburt? Und viertens: Wie zeigt sich diese neue Geburt in unserem Leben? Das haben wir vor. Und wir beginnen mit der ersten Frage: Wer braucht die neue Geburt? Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gespräch stattfindet, befindet sich Jesus in Jerusalem. Es war Passafest und Jesus steht da noch so ziemlich am Anfang seines Wirkens. Unmittelbar vor diesem Gespräch wird uns was Spannendes berichtet, nämlich dass Jesus in Jerusalem Zeichen und Wunder getan hat. Und dann heißt es da auch, dass viele begannen an Jesus zu glauben. Soweit ist es vielleicht noch ganz normal, aber was dann interessant ist, dass Jesus mit all dem so ein bisschen skeptisch ist, was da abgeht. Vers 24: Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er genau wusste, was in ihrem Inneren vorging. Also Jesus ist nicht gleich so ein Jubel ausgebrochen: Yes, Erweckung, jetzt hat jemand angefangen an mich zu glauben, sondern war schon mal so ein bisschen skeptisch. Ja? Und in diese Situation hinein sucht dann am Abend oder in der Nacht ein gewisser Nikodemus das Gespräch mit Jesus. Nikodemus war ein Führer der Juden, wie es hier heißt. Er war ein Mitglied des Sanhedrins, dem höchsten Regierungsgremium der Juden. Damals gab es ja keine Gewaltenteilung, also das heißt, sie waren Legislative, Judikative, Exekutive in einem, ja, das alles in diesem Ding vereint. 71 Mitglieder, alles hochgelehrte Menschen. Und einer davon eben dieser Nikodemus, der Lehrer Israels, wie ihn Jesus später benennt, was auch vermuten lässt, dass dieser Nikodemus unter den Juden auch so eine besondere Stellung hatte, eine geistliche Instanz. Und so ist es schon auch erstaunlich, wie der Lehrer Israels diesem, ich sag's mal, Laienwanderprediger Jesus so gegenübertritt. Vers 2 haben wir das gelesen. Rabbi, so spricht er ihn an. Oder man kann auch sagen Meister, ja, so ein absoluter Respektsbegriff für so einen geistlichen Lehrer. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Will heißen, Nikodemus, der ist schon so ein bisschen beeindruckt, sage ich mal, von dem, was Jesus da so abgezogen hat in Jerusalem. Und das hat ihn tatsächlich zu dieser Überzeugung gebracht, dass Jesus eben nicht nur so ein normaler Mensch ist, sondern dass er irgendwie schon von Gott kommen muss. Die Zeichen, die Jesus tut, die schreibt er nicht dem Satan zu, wie das manch anderer Pharisäer getan hat, sondern er schreibt sie wirklich der Macht Gottes zu. Und was ihn jetzt zu Jesus treibt, ist wahrscheinlich diese Frage: Was bist denn du für ein Mann Gottes? Bist du jetzt ein Mose, ein Elia oder wie auch immer? Spannend ist, uns ist überhaupt keine Frage überliefert von Nikodemus in diesem Gespräch. Und stattdessen kommt Jesus sofort zur Sache, als der bei ihm ankommt. Und er sagt ihm Folgendes: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn Jesus sagt wahrlich, wahrlich, dann heißt es, bitte aufpassen, das, was jetzt gleich kommt, das ist unumstößlich, das ist total wichtig. Und dann sagt er, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eine ziemlich absolute Aussage, und nachdem Nikodemus so ein bisschen mit Unverständnis reagiert, dann wiederholt Jesus es einfach nochmal mit so einer leichten Variation. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wir müssen uns klar machen, dass das, was Jesus hier diesem Nikodemus sagt, das ist erstmal total hart, ja? Weil Jesus stellt hier in Frage, ob er, Nikodemus, der Lehrer Israels und damit der Experte für solche Dinge wie das Reich Gottes, einer, der wahrscheinlich schon x Menschen darüber belehrt hat, was das Reich Gottes ist und wie man da reinkommt und so. Und Jesus stellt ihn jetzt in Frage und sagt: Bist du überhaupt in der Lage, die Realitäten des Reiches Gottes zu sehen, wahrzunehmen? Ja, das ist so ein bisschen wie wenn ich einen Fischer frage, ob er überhaupt weiß, wie ein Fisch aussieht. Nikodemus kommt zu Jesus, weil er glaubt, durch die Wunder, die Jesus getan hat, so ein bisschen was von ihm erkannt zu haben und sich da schon so ein bisschen sicher war. Aber Jesus sagt ihm, das, was notwendig ist, um mich zu erkennen, das, was du brauchst, um die Realitäten der Welt Gottes wahrzunehmen, das, was du brauchst, um ins Reich Gottes hineinzukommen, damit auch gerettet zu werden, ist, dass du durch den Geist Gottes von neuem geboren wirst. Das ist die Ansage von Jesus an den frommsten Menschen, der seinerzeit gelebt hat. Und das ist auch eine Ansage an uns, die wir auch so ein bisschen fromm sind. Es ist egal, wie viel du von Gott weißt. Es ist egal, wie gut du bist. Es ist egal, wie viel Wunder du mit Gott erlebt hast. Egal, wer du bist. Egal, welche Erfahrung du gemacht hast. Das, was notwendig ist, um ins Reich Gottes hineinzugehen, ist, dass du durch den Geist Gottes von neuem geboren bist. Ohne Geburt keine Rettung. Das ist das, was Jesus dem Nikodemus hier sagt. Und ich finde, was diese Aussage von Jesus so eindringlich macht, ist, dass es eben kein Ratschlag ist, nicht irgendwie so eine Option, so ein geistliches Add-on, sondern es ist ein Muss. Und meine Frage ist, warum? Warum dieses eindringliche Muss? Warum muss das sein? Warum ist es notwendig, dass wir durch den Geist von Neuem geboren werden? Vielleicht stellen wir uns für einen kurzen Moment unseren Handchirurgen Rainer Sievers bei der Arbeit vor. Normalerweise erzählt der Rainer immer selber, was er auf der Arbeit macht. Heute mal ich. Es ist Patient Nummer 23 an diesem Montagmorgen, ein junger Mann. Der Patient kommt rein zum Rainer ins Zimmer, nimmt Platz. Rainer setzt sich ihm gegenüber, schaut ihm ernst ins Gesicht, holt nochmal tief Luft und sagt dann zu ihm: Ich muss Ihre Hand amputieren. Der Patient schaut ihn entsetzt an und schreit laut auf: Warum? Warum? Und Rainer sagt: Wenn wir das nicht tun, wird die Entzündung in Ihrer Hand auf den ganzen Körper übergreifen und Sie werden innerhalb der nächsten 3 Tage sterben. Der Grund, warum Rainer diesen Mann sagt: Ich muss das machen, das muss sein, liegt darin, dass die Alternative der Tod ist. Und auch wenn das in dieser Story mit Nikodemus nicht genannt ist, liegt genau dieser Gedanke im Hintergrund. Dieses Muss, diese Dringlichkeit, mit der Jesus hier mit Nikodemus spricht, die müssen wir genauso verstehen. Die Dringlichkeit besteht darin, dass jeder Mensch ohne dieses neue Leben, ohne diese neue Geburt durch den Geist Gottes geistlich tot ist. Er ist nicht körperlich tot, aber er ist geistlich tot, unfähig, mit Gott zu leben. Und wenn er keine neue Geburt hat, bleibt er das auch. Von daher ist es irgendwie sehr ernst. Der Apostel Paulus, er spricht davon auch mal zur Gemeinde in Ephesus aus voller Hoffnung. Er sagt: Wir waren tot aufgrund unserer Verfehlungen, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Lebendig werden muss ich dann, neugeboren werden muss ich dann, wenn ich eigentlich nicht existent bin, tot bin. Das Schöne ist, dass Gott uns keine Hand amputieren muss, um uns aus dem Tod zu holen oder uns vor dem Tod zu retten, sondern er macht was viel Größeres, was total Schönes. Er schenkt uns den Geist Gottes, ein neues Leben in ihm. Das heißt, ich halte mal fest, die neue Geburt, die scheint ziemlich, ziemlich wichtig zu sein, wenn du so willst, auch heilsentscheidend. Und wenn sie so wichtig ist, ist natürlich auch die Frage, ja, was bedeutet es, von neuem geboren zu werden? Was meint Jesus mit Worten wie aus Wasser und Geist geboren werden? Zunächst mal zu diesem Wasser und Geist, weil ich glaube, das verwirrt tatsächlich manchmal, wenn man das so liest, ja, Wasser und Geist. Manche denken, dass Jesus hier von 2 Dingen spricht, nämlich zum einen die Taufe. Ja, weil bei Wasser kann man ganz schnell so an die Taufe denken, Wasser, Taufe und so, ne? Und das andere ist eben die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Also so 2 Sachen. Ich sage es ganz kurz. Ich persönlich folge der Auslegung, dass das Wasser hier nichts mit der Taufe zu tun hat, sondern dass das Wasser vielmehr für die reinigende Wirkung steht, die durch diese neue Geburt in uns Menschen irgendwie vollzogen wird. Da gibt es einige Bibelstellen dazu, die lese ich jetzt nicht vor, habe nicht so viel Zeit. Wenn du es nachlesen willst, Titus 3, Vers 5 und Hesekiel 36, ich glaube ab Vers 35. Aber jetzt zu dieser eigentlichen Frage: Was bedeutet es, von neuem geboren zu werden? Zunächst ist dieser Ausdruck neue Geburt mal ein total eindrückliches Bild, das Jesus hier verwendet, oder? Ein Bild, das ja uns. Das wir kennen. Wir alle bekommen das mit, wir in unserer Gemeinde besonders. Wir haben viele neue Kinder, die geboren werden. Und genau dieses Bild der Geburt verwendet Jesus, um ihm klarzumachen, was das ist, ja, durch den Geist erneuert zu werden. Und wenn wir verstehen wollen, was die neue Geburt ist, müssen wir auch uns in dieses Bild hineindenken. Und das möchte ich jetzt gern machen. Was ist diese neue Geburt? Das Erste ist: Mit dieser neuen Geburt beginnt eine neue Existenz. Das ist ein total banaler Gedanke. Ja? Wenn so ein Baby aus dem Bauch seiner Mutter kommt, dann ist auf einmal ein neues Leben da, das es vorher so nicht gegeben hat. Es ist komplett neu. Und in gleicher Weise ist auch die neue Geburt, die der Geist Gottes wirkt, zu verstehen. Die neue Geburt ist keine Optimierung. Es geht nicht darum, dass der Heilige Geist bei uns an so ein paar Stellschrauben dreht und so ein bisschen besser macht, uns auf ein anderes moralisches Level hebt oder so, sondern die neue Geburt ist tatsächlich was grundlegend Neues. Und in uns entsteht sozusagen, so heißt es im Petrusbrief, eine neue Natur, die eben, und das ist ja das Neue daran, auf Gott ausgerichtet ist. Der Theologe John Owen, der hat es mal, keine Ahnung, 18. Jahrhundert so beschrieben, dass der Geist Gottes in unsere Seele sozusagen ein neues geistliches Lebensprinzip hineinpflanzt, das unser Denken, unser Wollen, unser Handeln auf Gott hin ausrichtet. Und entsprechend lesen wir das auch bei Paulus, weil der spricht immer, wenn ihr das wisst, vom neuen Menschen in uns oder auch von dieser neuen Schöpfung, von dieser neuen Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Wir finden das auch nochmal mit anderen Worten ausgedrückt im Alten Testament. Sehr eindrücklich im Buch Hesekiel, Kapitel 36, ab Vers 26. Da steht: Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist dieses neue Leben. Hesekiel sagt es zum Volk Israel, jetzt nicht direkt zu uns, aber vom Prinzip ist es das, was der Geist in uns auch tut. Ein neues Leben. Ein zweiter Gedanke, den wir aus diesem Bild der Geburt lernen können, ist, denke ich, auch ziemlich banal. Du kannst dich nicht selbst zur Welt bringen. Wenn es darum geht, geboren zu werden, dann sind wir Menschen tatsächlich so ein bisschen passiv. Es gibt ja viele Dinge im Leben, die ich so beeinflussen kann. Ja? Ich kann entscheiden, welchen Job ich mache und welche Frau ich heirate und alles Mögliche. Aber die Geburt, die gehört nicht zu den Dingen, die irgendwie so in meiner Hand sind. Ich kann mich weder dazu entscheiden, geboren zu werden, noch kann ich dabei irgendwie selber mithelfen. Ja? Ich erinnere mich noch als unser Joel, der Erstgeborene, aus dem Geburtskanal so rauskam und ich ihn so angeschaut habe. Und ich dachte, jetzt kommt da so ein schreiendes Kind raus. Stattdessen, der hatte die Augen zu und der hat einfach gepennt. Ich dachte, es ist irgendwas faul mit ihm. Aber die Einzige, die da was gearbeitet hat, war tatsächlich die Tine. Ja? Und er sicher nicht. Und natürlich ich in meiner Unterstützung für meine Frau. Jesus sagt zu Nikodemus, Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Die neue Geburt, ja, sie ist ein allmächtiger Schöpfungsakt des Geistes, der uns Menschen unverfügbar ist und auch irgendwie geheimnisvoll bleibt, weil wir nicht wissen eigentlich, wie das genau abgeht, wie der Geist Gottes das genau macht. Wir können zwar immer sagen, okay, das verändert sich, aber nicht, wie er es genau macht. Und entsprechend sagt Jesus auch, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Es bleibt auch ein Mysterium, was da genau passiert. Ein weiterer Punkt. Die Geburt und die neue Geburt ist ein einmaliger Akt. Wir sind jetzt keine Buddhisten, die an irgendwelche reinkarnatorischen Ideen glauben, sondern wenn du geboren wirst, dann wirst du einmal geboren und nicht nochmal. Und es ist auch ein Punkt im Leben da, wo das passiert. Es ist ein geschichtlicher Punkt. Ja, 23.06.2017, da ist unser Joel geboren, da war das. Genauso ist diese neue Geburt, die der Geist Gottes in uns schafft, auch ein geschichtlicher Zeitpunkt. Es kann sein, dass wir von unserer menschlichen Seite her das Ganze vielleicht als so einen Prozess wahrnehmen, wie wir zu Gott kommen oder wie wir uns vielleicht zu Gott hinwenden, aber von Gottes Seite her ist es so ein Punkt. der ist irgendwann mal da. Irgendwann bin ich nicht mehr tot, sondern lebendig. Eine weitere Analogie, die wir von der Geburt her sehen, ist, dass mit der Geburt auch eine neue Wahrnehmung entsteht. Wenn so ein Baby das Licht der Welt erblickt, dann ist es ja eigentlich ziemlich krass, weil das ja eine völlig neue Welt ist. Ja? Es beginnt in dieser Welt dann auf einmal auch Dinge wahrzunehmen, die es vorher schlichtweg nicht wahrnehmen konnte. Weil vorher war es im Bauch der Mutter, das ist eine andere Welt und jetzt ist es eine neue Welt. Und keine Ahnung, ihr, die ihr kleine Kinder habt, ihr kriegt es ja mit, wie das am Anfang läuft. Ja, am Anfang sind die Augen meistens noch zu, irgendwann öffnen sie sich ganz langsam nach so ein paar Tagen. Und die Kinder fangen an zu entdecken, was um sie herum so alles passiert. Ja, am Anfang ist es ja scheinbar noch alles sehr verschwommen. Ja, man kann das noch gar nicht so richtig sehen, aber es wird immer klarer. Die Realität, diese neue Realität, sie wird mit der Zeit immer klarer und irgendwann sieht man schon ganz gut. Wir haben die Worte von Jesus noch in den Ohren. Er sagt, wer nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ich denke, das steht da schon bewusst, nicht sehen. Das hat was mit unseren Sinnen zu tun. Das bedeutet umgekehrt, wer aber von neuem geboren ist, der erhält die Fähigkeit, die Wahrheiten in Gottes neuer Welt zu begreifen, zu erfassen. Paulus spricht davon im ersten Korintherbrief, da sagt er, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn, kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist Gottes beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch kann das beurteilen. Ein Beispiel, ich finde immer ein tolles Beispiel dafür ist, finden wir in Apostelgeschichte 16, da ist von Paulus die Rede auf seiner Missionsreise, wie er nach Philippi kommt und dann dieser Frau namens Lydia. Und der verkündet Paulus das Evangelium und dann heißt es da, und der Herr tat ihr Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und das nächste, was wir erfahren, ist, dass sie getauft wird. Der entscheidende Punkt in der Bekehrung der Lydia ist nicht, dass sie da irgendwann mal Ja sagt, sondern dass ihr der Herr das Herz geöffnet hat. Was aus meiner Sicht nur eine andere Formulierung dafür ist, dass ja, sie in diesem Moment von neuem geboren wurde, weil sie in diesem Moment ja, diese Dinge sehen und verstehen konnte, die mit Gottes neuer Welt zusammenhängen. Und dass sie das notwendig hat, gerettet zu werden. Eine der ersten Dinge, die der Geist Gottes in uns tut, wenn er uns zu neuen Menschen macht, ist, dass er uns auch überführt. So lesen wir bei Johannes 16, Vers 8. Und wenn er gekommen ist, der Geist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über ihre Sünde, über Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, der Geist Gottes erzeugt durch diese neue Geburt in uns die Fähigkeit, diese Dinge wahrzunehmen. Ernst zu nehmen. Der letzte Punkt, den ich von, ich sag mal, von dieser natürlichen Geburt auch ableiten möchte auf diese geistliche Geburt, ist, dass du mit der Geburt eine neue Identität erhältst. Auch das ist wichtig. Wenn so ein Baby geboren wird, dann ist es ja nicht so, dass es einfach in ein Nichts hineingeboren wird, sondern in der Regel ist es hoffentlich so, dass dieses Baby in eine Familie hineingeboren wird. Eine der ersten Aktionen nach der Geburt ist, dass dem Baby so ein Armband verpasst wird. Ja, da steht der Name drauf, Geburtsdatum. Und damit ist die Identität schon mal so geklärt, dass es nicht verwechselt werden kann. Unser Erstgeborener, der kam 3 Wochen zu früh. Und das Problem war, als er gekommen ist, ja, Blasensprung in der Nacht und so, dann waren wir mit unserer Namensfindung noch nicht fertig, sage ich mal. Und dann während der Geburt, die 10 Stunden, da hatte dann die Tine auch nicht so viel Muße, über Namen nachzudenken. Und schließlich kam der kleine Mann halt zur Welt und dann schaut die Hebamme uns an und meint so, ja, was soll ich jetzt da drauf schreiben? Wir so, okay, wir müssen da noch 2 Stunden drüber nachdenken. Also hat er erstmal so nur so ein Datum auf so sein Bändchen drauf gehabt, ja. Aber es war ein komisches Gefühl, ja, weil da ist so ein kleiner Mensch, der hat noch keinen Namen, ja. Er hat einen Nachnamen, er gehört zur Familie schon mal gut, aber Identität und Geburt, das hängt sehr eng zusammen. Das ist wichtig. Und wenn der Geist Gottes einen neuen Menschen in dir schafft, dann ist es genauso. Dann erhältst du eine neue Identität. Und die besteht darin, dass du durch den Geist hineingeboren wirst in die Familie Gottes. Und das bedeutet ganz praktisch, dass du ab diesem Moment eben diesen neuen Vater hast, nämlich Gott selbst. Paulus spricht davon im Römerbrief, wenn er sagt, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, sondern er macht euch zu Söhnen und Töchtern. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater, Abba, lieber Vater. Ich habe immer überlegt, was hat der Geist damit zu tun, dass wir zu Gott beten können, dass er unser Vater ist. Für mich irgendwie nie Sinn gemacht, aber so macht es für mich Sinn. Ja? Durch die neue Geburt gibt er uns diese Identität, die wir haben. Und durch ihn können wir das überhaupt erst sagen, Vater. In die Familie Gottes hineingeboren zu werden, bedeutet jetzt aber nicht nur allein einen neuen Vater zu haben, sondern eben auch, wie wir es vorhin gesehen haben, neue Geschwister. Durch die neue Geburt macht dich der Geist nicht nur zu einem Kind Gottes, sondern eben auch zu einem Teil der weltweiten Gemeinschaft der Kinder Gottes, die sich, wie wir gelernt haben, vor Ort immer in einer konkreten Gemeinde manifestiert. Auch das ist Teil dieser Identität, die der Geist Gottes schafft. Ich komme zum Schluss. Wenn ich mir so dieses Gespräch zwischen Jesus und diesem Nikodemus anschaue, dann ist dieses Gespräch für Nikodemus eine Riesen-Challenge. Jesus fordert den voll heraus, über diesen Punkt nachzudenken, ob er mit dem Mindset, mit dem er durchs Leben geht, wirklich auf dem richtigen Weg ist. Das sind sehr ernsthafte Fragen, die er ihm stellt. Und ich denke, wenn Jesus einem so frommen Mann auf diese Weise auch herausfordert, dann ist es auch nicht verkehrt, wenn wir uns ja, von Jesus hier herausfordern lassen. Wir, die wir auch mehr oder weniger fromm sind. Und deshalb möchte ich auch eine Frage stellen, und zwar an uns alle, egal. Ob du hier Mitglied bist, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht. Und diese Frage, die ist ganz klar, nämlich, bist du ein Mensch, der von Neuem geboren wurde? Ich finde, das ist eine total krasse Frage, weil die ja so ein bisschen unser Christsein existenziell auch in Frage stellt. Ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein mit dieser Frage, weil es wahrscheinlich genügend auch unsichere Gemüter gibt, die bei sowas auch schnell in Selbstzweifel gelangen. Und das ist nicht meine Absicht. Ich glaube aber, dass es auf der anderen Seite auch sein kann, dass man über Jahre und Jahrzehnte irgendwie in diesem geistlichen Dunstkreis, sage ich mal, mitläuft, der sich Gemeinde nennt. Aber wenn man so ehrlich drüber nachdenkt, eigentlich dieses neue Leben im Geist gar nicht da ist. Wenn man sich denkt, es passt schon alles und ja, und das wäre irgendwie blöd, weil davon hängt schließlich ab, ob ich hineingehe auch ins Reich Gottes. Davon hängt auch meine Rettung ab, ob ich geboren bin durch den Geist. Und ich glaube, wenn man da auch ehrlich wird und vielleicht das auch für sich erkennt, dass das nicht schlimm sein muss, sondern dass das auch ein Ansatzpunkt sein kann, sich neu hinzuwenden zu diesem Gott. Wenn man diese Frage stellt, dann stellt sich automatisch eine zweite Frage, nämlich woran mache ich das denn eigentlich fest, ob dieses neue Leben in mir da ist oder eben nicht? Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und die Person sagte mir, dass ihr von irgendwelchen anderen Christen gesagt worden wäre, wenn es nicht so ist, dass du den Heiligen Geist regelmäßig, am besten jeden Tag, zu dir sprechen hörst und er dir so die Wegweisungen gibt und sagt, was du machen sollst, Weg A, Weg B und so, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen, dass du den Heiligen Geist nicht hast und diese neue Geburt nicht da ist. Und ich habe gemerkt, dass das kann einen schon fertig machen, so eine Aussage. Und ich habe dann gefragt, hey, wo findest du das in der Bibel? Ist uns das irgendwo verheißen, dass der Geist Gottes uns da jeden Tag so sagt, so oder so oder so oder so? Ich glaube nicht. Von daher müssen die Kriterien, wenn ich so eine Frage stelle, schon von der Bibel her kommen und ja, daher gespeist sein. Und es ist so, dass uns die Bibel tatsächlich an der Stelle auch ja, solche Hinweise einfach gibt. Was macht einen Menschen aus, der vom Neuen geboren wurde? Generell, glaube ich, kann man sagen, dass wenn dieses neue Leben in dir drin ist, wenn der Geist Gottes das gemacht hat, dass das dann schon was ist, was dein Leben auch verändert. Und es ist auch was, was nach außen hin sichtbar wird. Auf verschiedene Art und Weisen. Und vor allem der erste Johannesbrief, der sagt ganz viel zu dem Thema. Und ich möchte euch einfach nochmal so ein paar Verse vorlesen, ja, was es laut dem ersten Johannesbrief bedeutet, von neuem geboren zu sein. Da steht beispielsweise, meine Einteilung ist nicht so top. Da lesen wir beispielsweise in 1. Johannes 3, Vers 9. Relativ harter Satz. Da steht, wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Gleichzeitig kann dieser Satz nicht bedeuten, dass wir nicht mehr sündigen, weil im 1. Johannesbrief auch steht, wer sagt, dass er nicht sündigt, der lügt. Ja? Worum es hier geht, ist, ein Leben zu führen, das in so einer fortwährenden Sündhaftigkeit drin ist. Und ich würde auch sagen, begleitet von dieser Einstellung, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das kann eigentlich nicht sein, weil der Geist Gottes uns immer dahin treiben wird, dass er sagen wird, das ist schlecht, macht es nicht. Und für mich steht da nicht die Frage drin, ob man es dann schafft, es zu tun oder nicht. Wir alle kennen das, dass man manchmal dann, ja, dass man fällt, ja. Aber ja, dieser Hass auf die Sünde, diese Abneigung, die sollte da sein. Zweite Sache, die der Johannesbrief erwähnt, ist die Liebe zu den Geschwistern. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Von daher auch die Frage, die kann man auch stellen, liebst du deine Mitchristen, deine Geschwister? Oder gehen die dir eher so hinten vorbei? Können uns auch Galater 5, Vers 22 anschauen. Das ist jetzt nicht im ersten Johannesbrief. Da ist von einem veränderten Charakter die Rede, die Früchte des Geistes. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut und so weiter. Ja, und auch hier könnte man jetzt sagen, okay, krass. Wer von uns kann diesen Katalog erfüllen? Oder wer kann sagen, dass er vollkommen ist in diesen Dingen? Und ich denke, darum geht es nicht. Aber es ist doch so ein Katalog, an dem man mal gucken kann, spüre ich da in meinem Leben auch eine Veränderung von dem Charakter her, von dem, ja, wie ich denke, wie ich handle, wie ich fühle. Wir gehen davon aus, dass der Geist Gottes das beeinflusst. Was dagegen weniger und auch ein ganz gefährliches Kriterium ist, ist das, was wir für Gott tun, ja? Oder was wir für Gott machen. Das kann ich nicht als Kriterium dafür hernehmen, ob ich von neuem geboren bin. Das sagt mal Jesus in Matthäus 7, Vers 22 sehr eindrücklich. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht mit deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch noch nie gekannt. Macht euch fort, ihr habt nie auf mich gehört. Das heißt, ob jemand irgendwas kann, ob er eine tolle Gabe hat, irgendwas vollbringt, ist nie ein Kriterium dafür, ob ja, dieser Geist in uns wirkt oder nicht. Zum Schluss glaube ich, und das ist mit das Wichtigste, lesen wir im Römerbrief Kapitel 8, dass der Geist Gottes uns im Innersten gewiss macht, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, es gibt diese Gewissheit, die er uns ja, ins Herz gibt, dass wir über diese Frage einen Frieden haben und dass wir ja, dass wir einfach wissen, dass wir zu Gott gehören. So einen inneren, keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll, einen inneren Frieden darüber. Auch das schenkt der Geist Gottes. Ich hoffe, dass ich damit jetzt niemand irgendwie so über den Haufen rennen und, aber ich finde es gesund, sich dieser Frage auch manchmal zu stellen. Lebt der Geist Gottes in mir? Ja. Der Geist der Leben schafft, so habe ich diese Predigt überschrieben. Er ist nicht nur der Geist, der in der Schöpfung aktiv war, der mit dafür gesorgt hat, dass das hier alles entsteht, sondern er ist der Geist, der dieses neue Leben, dieses auf Gott ausgerichtete Leben in uns erzeugt. Und das ist eine großartige Sache, dass er das macht. Und dafür können wir ihm dankbar sein.